Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Was wir so in verschiedenen Romanen lesen, in Filmen sehen oder in Liebesliedern im Radio hören, das ist oft sehr irritierend. Oft wird gesagt und besungen, du gehörst mir und ich gehöre dir für immer und ewig. Kennt ihr das Lied, also die Alten unter uns, er gehört zu mir wie mein Name an der Tür, ayay. Ich gehöre dir, du gehörst mir, wir gehören zusammen. Und dahinter steht ja im Grunde, nichts kann uns trennen. Aber wenn es uns dann doch nicht mehr passt, dann schicken wir uns gegenseitig auch schnell wieder weg. Ist so. Ende mit Zugehörigkeit. In Ehen geschieht das, in Freundschaften, sogar in Gemeinden. Vieles ist da so widersprüchlich mit der Zugehörigkeit. Denn wir glauben und halten daran fest, dass wir uns selbst gehören und dass der andere zu uns gehört oder uns gehört und wir bestimmen. Das ist schon eine Sache, dieses irritierende Zugehören zu dem oder zu mir oder wer gehört eigentlich wem. Du gehörst mir, wie klingt das eigentlich für uns, diese besitzanzeigenden Wörter? Klingt das eher verliebt oder vereinnahmend? Wie klingt das für dich? Je nachdem, ne? Wer es dir sagt, wann du es hörst. Das ist so das Ambivalente, das Doppeldeutige. Ist irgendwie schön, aber irgendwie doch auch nicht. Denn im Grunde wollen wir niemanden gehören. Wir wollen autonom sein. Wir wollen selbstbestimmt sein. Wir wollen nicht vereinnahmt werden. Wir entscheiden, wir bestimmen selbst. Ich gehöre mir, keiner redet mir ins Leben, keiner sagt mir, wer ich bin und was ich zu tun habe. Ich gehöre mir selbst. Mein Bauch gehört mir, mein Kopf gehört mir, alles gehört mir. Kennt ihr das Lied von Unheilig, ich gehöre nur mir? Kennt das jemand? Ah, wenig, klar, wir haben andere Texte. Aber das gibt's wirklich, ich gehöre mir. Und er schreibt da, ich gehöre mir ganz alleine und das wird niemals anders sein. Ich gehöre nur mir. Schaut, und wir denken, wir reden und handeln so, als ob wir uns selber geschaffen hätten, uns selbst ins Leben gerufen hätten und uns dann uns selbst geschenkt hätten und sagen, jetzt, ich gehöre niemandem, nur mir selbst. Und dann kommt dieser Messias aus dem Neuen Testament und sagt, nein, so ist das nicht. So ist das nicht. Zunächst mal bist du Geschöpf und du gehörst dem Schöpfer. Und als vom Schöpfer abgefallener Mensch gehörst du zu dieser Welt, zu diesem System in dieser Welt. Und diese Welt gehört, so wie Jesus das beschreibt, Satan. Da müssen wir jetzt länger drüber reden, aber das ist das, wie er das beschreibt. Du und ich gehören immer irgendwem. Immer. In Johannes 17, wo wir jetzt sind, betet Jesus für die Menschen, die der Vater wieder zu sich gezogen hat. Und er sagt, die gehören dem Vater. Und ich hoffe sehr heute Morgen, dass wir die Herrlichkeit und auch die Dimension nochmal verstehen, die hinter diesen Aussagen von dem Messias stehen. Obwohl sie gegen unsere Natur gehen. Wir wollen selbstbestimmt sein. Und Jesus sagt, nein, ihr gehört jemandem. Ihr gehört nicht mehr euch selbst. Wir tendieren dazu, uns selbst gehören zu wollen. Wir wollen nicht, dass jemand über uns herrscht und uns besitzt. Aber die Herrlichkeit ist nun, wieder zu Gott zu gehören. Durch das, was der Sohn getan hat. Und dafür betet Jesus hier in diesem Gebet in Johannes 17. Und darf ich das mal so am Rande bemerken? Gott braucht dazu nicht unsere Zustimmung, um über uns zu herrschen. Er hat uns geschaffen. Gott ist kein Bittsteller, sondern er tut, was in seinen Gedanken ist und zieht Menschen zum Sohn. Und der Sohn nimmt diese Menschen an und sagt, jetzt gehören sie Gott ganz für ewig. Das ist das, was wir gelernt haben von dem Messias, als er gepredigt hat. Und ich möchte mit euch den Predigttext für heute lesen. Der steht in Johannes Die Folie geht nicht. Da steht in Johannes 17, Verse 6 bis 10. Und ich bitte euch, dass ihr dazu aufsteht, wenn wir den Text jetzt zusammen lesen. Und da wir heute nur 6, 7, 8, 9, 10, 5 Verse haben, möchte ich gerne nochmal ab Vers 1 lesen. Dies redete Jesus und erhob seine Augen zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit dein Sohn dich verherrliche. So wie du ihm die Gewalt gegeben hast über alles Fleisch, damit er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Und der Text für heute, ab Vers 6. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Dein waren sie, und mir hast du sie gegeben, und sie haben dein Wort gehalten. Jetzt haben sie erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin, und haben geglaubt, dass du mich gesandt hast. Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, die du mir gegeben hast. Denn sie sind dein, und alles, was mein ist, ist dein, und was dein ist, mein, und ich bin in ihnen verherrlicht. Jesus, so bitten wir dich nochmal gemeinsam heute Morgen, dass du uns mit hineinnimmst in das, was du damals dem Vater gesagt hast. Und lass uns seine Herrlichkeit erkennen, auch in dem, wie du hier über uns und über die Jünger damals gesprochen hast. Amen. Amen. Schaut, ich nehme mich da nochmal mit hinein. Wir bekommen ja durch dieses Johannesevangelium ein großes, großes Vorrecht, dass wir hier in Kapitel 17 Jesus mal zuhören können, wie er betet. Und ganz ehrlich, er betet so ganz anders, als ich bete. Dieses Gebet ist durchdrungen von der geistlichen Dimension, von einer geistlichen Wirklichkeit, die da ist. Von der geht er aus. Und er betet dort für Menschen, die zu ihm gehören. Wir sind mit Jesus, ich habe das letzte Woche euch ein bisschen skizziert, im Kidrontal. Wahrscheinlich war er da. Also da auf der Höhe, wo der Tempel ist. Und er hat sich und seine Jünger vorbereitet für den Weg, wenn er ans Kreuz geht. Und nachdem er seine Jünger vieles gelehrt hat, im Blick auf die Zeit, wenn er weg sein wird, betet er zu seinem Vater im Himmel. Er blickt nach oben und sagt, die Stunde ist jetzt gekommen. Jetzt ist die Stunde da. Er wird durch sein Werk etwas vorbereiten, das Gott denen geben wird, die er rettet. Und das ist ewiges Leben. Die Gott rettet, denen gibt er etwas ewiges Leben. Vers 3 haben wir das eben gelesen. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Und dann schaut er auf seinen Dienst, den er getan hat, diese 3 Jahre, auf sein Werk in dieser Welt zurück. Und das haben wir letzte Woche gesehen. Dieser Rückblick beginnt so. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Er schaut zurück und sagt, das habe ich getan. Und jetzt, was wir jetzt lesen oder gelesen haben, ist, jetzt beschreibt er dieses Werk in dem Text, den wir gerade gelesen haben. Jesus redet weiter über dieses Werk, das er für die getan hat, die nicht mehr nur durch die Schöpfung dem Vater gehören, Gott gehören, sondern für alle Ewigkeit dem Vater gehören werden durch Erlösung. Das ist ein Unterschied. Alles gehört Gott. Aber die gehören ewig zu Gott, die gerettet werden durch Erlösung. Sie gehören für immer zu ihm. Für die betet er hier. Nur für die. Ich weiß nicht, habt ihr eben beim Zuhören des Gebets gemerkt, was diese kleine Zusammenfassung seines Werkes beinhaltet hat? Habt ihr da etwas bemerkt bei diesem Dienst? Was ist ihm bei dieser Arbeit wichtig gewesen? Ich versuche euch dezent nochmal darauf hinzuweisen. Es ist so bemerkenswert, dass Jesus bei der Zusammenfassung seines Dienstes, seines Werkes auf der Erde nicht mit seinen großen Predigten und den Menschenmassen beginnt, die ihm zugehört haben. Die erwähnt er überhaupt nicht. Er spricht nicht über die einzigartigen Wunder, die er vollbracht hat, als wenn das Werk gewesen wäre. Dass er die Blinden sehend gemacht hat, Lahme zum Gehen befähigt, ein bisschen Essen 1000 Menschen gegeben hat, dass sie satt werden. Davon spricht er nicht, was sein Werk betrifft. Er erwähnt auch nicht die Auferweckung von Toten. Von was spricht er hier? Was ist sein Werk? Er spricht stattdessen wiederholt von einer kleinen Gruppe von Menschen, von Männern, die Gott ihm aus der Welt gegeben hatte. Von denen spricht er hier in Vers 6. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart. Das war sein Werk, die du mir aus der Welt gegeben hast. Dein waren sie und mir hast du sie gegeben und sie haben dein Wort gehalten. Und wenn wir jetzt weiter in Johannes 17 lesen, dann können wir nicht anders, als diese tiefe Zuneigung von Jesus zu erkennen, die Jesus für diese Gruppe von Menschen hatte. Besonders nochmal für seine Jünger. Die tiefe Bedeutung dessen, was er in ihr Leben investiert hat, das war sein Werk. Ich möchte, wenn ihr mir das erlaubt, ihr könnt ja nicht Nein sagen, ich rede ja einfach, aber ich möchte euch da ein bisschen mit hineinnehmen, was in diesem Kapitel 17 noch so alles erwähnt wird, was Jesus in das Leben seiner Jünger hineingegeben hat. Das erste habe ich gerade gelesen. Er sagt, ich habe deinen Namen den Menschen offenbart. Das war sein Werk. In Vers 10. Alles, was meines ist dein und was deines ist mein und ich bin in ihnen verherrlicht. Das ist sein Werk. Vers 12, werden wir nächste Woche genauer drauf gucken. Als ich bei ihnen war, bewahrte ich sie. Und ich habe sie behütet. Das war sein Werk. Vers 13. Jetzt komme ich zu dir und dieses rede ich von der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Das ist sein Werk. Und in Vers 19. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie Geheiligte seien durch Wahrheit. Das ist sein Werk. Schaut, Jesus lebte für diese Menschen. Er verbrachte während seines Dienstes auf dieser Erde mehr Zeit mit diesen 12 Männern, als mit allen anderen zusammengenommen. Er war mit ihnen unterwegs, mit diesen Menschen, die zu ihm gehören. Mitten in seinem Gebet erwähnt er auch, dass einer von ihnen Judas verloren gegangen ist. Darüber müssen wir reden, was das bedeutet. Machen wir nächste Woche. Jetzt waren es nur noch 11. Und diese 11 Männer waren die kleine Gruppe, die verantwortlich sein wird für alles, was danach kommt, sein Werk weiterzuführen, wenn er weg sein wird. Und für die betet er jetzt. Dem Text, den wir jetzt heute angefangen haben, für seine Jünger. Das ist das Thema für heute. Dann betet der Messias für die, die nicht mehr sich selbst gehören. Da müssen wir genau reinhören. Vers 6 fangen wir an. Hier geht es zunächst um die Menschen also, die ihm damals nachgefolgt sind. Wir sind noch nicht bei uns. Es geht ihnen um die Menschen, die ihm damals nachgefolgt sind. Und damals besonders seine Jünger, jetzt nur noch 11. Für die betet er hier in diesen Versen. Für die, die nach seinem Weggang zurückbleiben werden, die sein Werk fortführen werden. Das werden wir noch nächste Woche auch stärker sehen. Er betet zunächst nur für sie. Das müssen wir beachten, wenn wir den Text lesen. Und er macht auch wichtige Aussagen über sie. Die erste wichtige Aussage ist, dass Gott beschlossen hat, dass einige zu ihm gehören. Einige. Das wird in Vers 6 nochmal sehr, sehr deutlich. Versteht ihr, Jesus gewährt uns hier in seinem Gebet einen Einblick in diese unsichtbare Wirklichkeit, hier eröffnet und erweitert er unsere Sicht vom Leben. Wir dürfen das nicht einfach wegblenden. Hier betet der Messias über eine Dimension, die wir gar nicht so an uns ranlassen. Ist ja auch besonders. Wir lernen, was eigentlich geschieht, wenn Menschen zum Glauben kommen. Was passiert denn da? Das ist immer das Verrückte. Wir meinen, wir haben die Kontrolle, sind autonom, wir entscheiden selbst, ob wir glauben oder nicht. Aber so ist es nicht. Wir wollen niemand gehören. Niemand. Und wenn wir niemand sagen, meinen wir niemand. Wie oft hat Jesus davon geredet, dass diese Welt von dem Gott dieser Welt beherrscht wird, den er als Vater der Lüge kennzeichnet. Johannes 8,44. Von Anfang an stehen wir alle unter diesem Weltsystem und da kommt keiner von sich raus. Keiner. So eine kleine Entscheidungskarte für Jesus? Schaut hier, Jesus macht deutlich, Gott hat beschlossen. Gott hat beschlossen, einige zu retten. Und die hat er dem Sohn aus der Welt gegeben. Er hat das getan. Die du mir aus der Welt gegeben hast. Immer wieder diese Dimension des Himmels, der eingreift auf unsere kaputte Situation auf dieser Welt. Es gibt zwei Wirklichkeiten, zu denen Menschen gehören. Entweder sie gehören zum System dieser Welt oder wir gehören Gott und diese Entscheidung war und ist nicht unsere. Gott allein rettet. Und das haben wir im Evangelium gelernt. Das hat Jesus gepredigt, das hat er gelehrt. Also Glaube ist nichts, was wir von Natur aus, von uns aus ausüben können. Einfach so. Aber Gottes Gnade ist so mächtig, dass sie unseren natürlichen Widerstand gegen Gott überwindet und uns aus dem Herrschaftsbereich Satans, aus dieser Welt herausholt. Gott hat uns dem Sohn gegeben. Gott braucht dazu nicht unsere Zustimmung, um das zu tun. Er würde sie nicht bekommen. Und so ist auch dieses Gebet von dieser Wahrheit durchdrungen. Die Jünger wurden ihm vom Vater gegeben. Schaut, dass hier ein Beschluss des Vaters vor allem menschlichen Entscheiden und Nachfolgen steht, macht Jesus hier durch seine Formulierung sehr deutlich. Oder wie liest ihr das Gebet? Christen gehören nicht mehr der Welt und sie gehören nicht mehr sich selbst, sondern sie sind abgesondert. Das meint das Wort geheiligt, abgesondert. Oder Ekklesia, dieses Wort für Gemeinde, heißt eigentlich herausgerufen. Weil sie dem Vater gehören, der sie dem Sohn gegeben hat. Petrus schreibt in 1. Petrus 2, Vers 9, der uns aus der Finsternis in sein Licht gestellt hat. Das nennt man Heiligung. Man könnte auch sagen, sie gehörten aufgrund ihrer Erwählung nie dieser Welt und nie sich selbst. Jesus sagt, dein waren sie. Und mir hast du sie jetzt in der Geschichte, jetzt in dieser Zeit gegeben. Sie waren dein, zeigt deutlich, dass sie vor ihrer Bekehrung schon Gott gehörten. Die Jahreslosung, ich finde sehr schön, dass die immer wieder hier steht. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Das ist gar keine Frage. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und das ist aufgrund von Gottes Erwählung wahr. Sie wurden vor Grundlegung der Welt auserwählt, als ihre Namen im Buch des Lebens vor Grundlegung der Welt eingeschrieben wurden. Vor Grundlegung der Welt. Lass uns den Mut haben, über diese Dimension nachzudenken und nicht einfach wegzublenden. Ja gut, das verstehen wir eh nicht. Warum hat Gott uns das offenbart? Damit wir darüber nachdenken. Diese Reihenfolge wird durchgehend im Neuen Testament bestätigt, wo immer ihr auch lest. Setzt diese Souveränität Gottes, Paulus und all die anderen Schreiber, voraus. Das wird nicht lang und breit erklärt, es wird vorausgesetzt. Zum Beispiel, ein Wort, was mich sehr ermutigt, auch für unsere Arbeit hier in dieser Stadt. Apostelgeschichte 18, Vers 10. Achtet mal genau, was Gott hier Paulus als Ermutigung sagt. Da sagt er, denn ich bin mit dir und niemand soll dich angreifen, um dir etwas Böses zu tun, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Hier sagt Gott, dass er in Korinth, um die Stadt ging, ein großes Volk hat, das bis dahin noch nicht errettet war. Aber er hat dieses Volk, was sich in der Zeit und der Geschichte zeigen wird, dass er es retten wird. Eine Ermutigung für Paulus. Gott hat ein Volk in dieser Stadt, das noch nicht erreicht war, aber erreicht werden wird. Und deswegen sagt er jetzt, ich bin mit dir. Niemand soll dich angreifen. Das wird geschehen. Schau, das war Ermutigung für Paulus, dass er weitermachen soll. Gottes Ziele werden zustande kommen. Sie werden passieren. Der ewige Plan, ein Volk, das Gott gehört, zusammenzuführen, der wird gelingen. Er wird gelingen. Und was sollte der Sohn bei denen tun, die zum Vater gehören? Er hat diesen Menschen den Vater gezeigt. offenbart. Dieser Messias hat Gott in seiner Schönheit und Vollkommenheit den Menschen gezeigt. Er hat den Namen des Vaters, also seine Person und seinen Charakter, den Menschen geoffenbart. Wenn ihr den Text lest, wem hat er den offenbart? Vorne steht's. Wisst ihr es? Könnt ihr es rauslesen? Die du mir aus der Welt gegeben hast. Immer wieder dieses Muster. Denen hat er den Namen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Die ihm Gott aus der Welt gegeben hatte. Sehr exklusiv, ich weiß. Schaut, in allgemeiner Weise hat der Messias Gott allen Menschen offenbart. Aber in besonderer Weise denen, die der Vater ihm gegeben hat. Das war im Wesentlichen das Werk des Messias. Nur durch den Sohn kommt Erkenntnis vom Vater. Wenn wir kurz in Matthäus mal reingucken, da sagt Jesus es selbst, in Matthäus 11, Vers 27. Jetzt bin ich raus. Da. Alles ist mir übergeben von meinem Vater und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater, noch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn und wem irgend der Sohn ihn offenbaren will. Merkt ihr, dass wir so abhängig sind vom Gottes Handeln, von seinem Eingreifen? Wir sehen nichts von Gott und seiner Herrlichkeit, wenn der Sohn nicht will. Sie waren dein, jeder und alles gehört Gott aufgrund der Schöpfung, aber hier geht es um Besitz durch Erlösung. Gott gab dem Erlöser die, welche er wollte, die du mir gegeben hast. Ich habe in Hebräer, oder ich wurde an Hebräer 2 erinnert. Ich möchte euch den Text lesen. Achtet mal darauf, dass der Schreiber des Briefes genau diese Situation auch vor Augen hat, die Jesus hier in seinem Gebet erwähnt. Hebräer 2, ich lese euch mal die Verse 10 bis 13. In Gott hat ja alles nicht nur seinen Ursprung, sondern auch sein Ziel. Und er will viele als seine Söhne und Töchter an seiner Herrlichkeit teilhaben lassen. Viele. Aber um diesen Plan zu verwirklichen, war es notwendig, den Wegbereiter ihrer Rettung durch Leiden und Sterben vollkommen zu machen. Er, der sie heiligt und sie, die von ihm geheiligt werden, haben nämlich alle denselben Vater. Wer hat denselben Vater? Die von ihm geheiligt werden. Aus diesem Grund schämt Jesus sich auch nicht, sie als seine Geschwister zu bezeichnen. Etwa wenn er sagt, ich will meinen Brüdern verkünden, wie groß du bist, oh Gott. Mitten in der Gemeinde will ich dir Loblieder singen. An einer anderen Stelle sagt er, nichts soll mich davon abbringen, auf Gott zu vertrauen. Und dann fährt er fort, hier bin ich und das sind die Kinder, die Gott mir gegeben hat. Die Gott mir gegeben hat, Hebräer 2. Das heißt, der Vater hat sie vor Grundlegung der Welt aus der Welt schon herausgenommen und dem Sohn gegeben, geheiligt, abgesondert. Und der Sohn vollbringt jetzt dieses Werk in der Zeit und in der Geschichte. Wodurch hat Jesus dem Vater geoffenbart? Durch seine Worte und durch seine Taten hat er ihn bekannt gemacht, so wie später der Geist der Gemeinde jetzt, ich hoffe, er tut es heute Morgen, uns den Vater und den Sohn offenbart macht. Davon hat Jesus mit seinen Jüngern in diesem Ohrsaal geredet, dass das passieren wird. Gott wird sich weiter offenbaren. Und dann sagt er, die Jünger haben das Wort des Vaters gehalten. Das Wort kann man hier vielleicht besser übersetzen mit bewahrt. Oder sie haben es festgehalten. Das meint das Wort auch. Sie haben sorgfältig darauf geachtet. Erinnert ihr euch nochmal an Johannes 10? Johannes 10 ist die Rede vom guten Hirte. Und was hat Jesus dort gesagt? Johannes 10? Er sagt, wer durch die Tür eingeht, ist Hirte der Schafe. Diesem öffnet der Türhüter und die Schafe hören seine Stimme und er ruft seine eigenen Schafe mit Namen und führt sie heraus. Wenn er seine eigenen Schafe alle herausgeführt hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm. Warum folgen sie ihm? Weil sie seine Stimme kennen. Weil sie seine Stimme kennen. Das heißt, die Schafe, die vorher eigentlich noch nicht zu Gott gehören, führt der Messias raus und sie folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. wem der Sohn sich offenbaren will. Und die werden kommen. Und das sind die, die bereits zu den Schafen gehören aufgrund der Vorbestimmung Gottes. Sie haben das Wort gehalten und bewahrt, das sie vom Sohn gehört haben. Könnt ihr noch? Schaut, ist wichtig, das war ihre Antwort auf seine Lehrtätigkeit. So haben einige damals auf das Wort des Messias reagiert. Sie haben gehört, sie haben gehalten, sie haben es bewahrt. Sie haben keine Entscheidungskarte ausgefüllt. Sondern das haben sie getan. Und das sind die, die zum Vater gehören. Das wird sichtbar. Ihre vielen Versäumnisse und Fehler, wenn man an Petrus denkt und all die anderen Jünger, die Fettnäpfe, die sie alle nicht ausgelassen haben, die erwähnt Jesus hier überhaupt nicht. Beachten wir das. Sie waren dein und sie haben dein Wort gehalten. Das Wort des Vaters, gesprochen durch den Sohn. Das haben sie gehalten. So beschreibt er hier seine Jünger. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, wird er in Vers 14 noch sagen. Und wieder betont der Messias, dass diejenigen, die an ihn glauben, ihm vom Vater gegeben wurden. Und dann betet er und dankt Jesus für die Folgen dieser Umkehr. Und das ist ein zweiter Gedanke für heute Morgen. Die Folge dieser Zugehörigkeit, nochmal, die Folge dieser Zugehörigkeit ist Erkenntnis. Jetzt haben sie erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Hier steht dieses Wort, jetzt. Und es meint, man könnte es auch so übersetzen, zu diesem Zeitpunkt, jetzt, also daher, als Folge davon, weil du sie mir gegeben hast und weil sie dein Wort bewahrt haben, daher haben sie erkannt. Was haben sie erkannt? Dass alles, was du mir gegeben hast, wieder von dir ist. Das ist die geistliche Dimension unserer Rettung. Die Jünger wussten um die Herkunft des Messias und dass alles, was er ihnen sagt und was er tat, dass er das als Werk tat, das ihm vom Vater gegeben wurde. Sie haben Jesus mit dem Vater identifiziert. Das war eins. Das war eins. Alles, was du mir gegeben hast, ist von dir. Seine Vollmacht, die wir im Vers 2 schon gelesen haben, seine Worte sind von Gott. Und das hat er immer und immer und immer wieder gesagt, auch anderen Menschen. Ich möchte euch erinnern an Johannes 7. Da sagt Jesus, meine Lehre ist nicht mein, sondern dessen, der mich gesandt hat. Und das haben die Jünger verstanden. Ich glaube, die ganze Tiefe unserer Rettung werden wir erst in der Ewigkeit ganz begreifen. Ich glaube, wir werden alle noch viel, viel tiefer bewegt sein, was Gott wirklich getan hat in unserem Leben. Aber die Schrift macht uns jetzt schon deutlich, dass unsere ganze Rettung begründet ist in Gott. Von Anfang bis zum Ende. Soli Deo Gloria. Gott allein die Ehre. Niemand kann sich rühmen für seine Rettung. Niemand. Wenn Gott nicht zuerst handeln würde, wird niemand erkennen und niemand wird gerettet. Aber Gott hat gehandelt. Sie haben erkannt, sagt Jesus, den Vater, dass er selbst der Urheber der Rettung war, dass er derjenige ist, der Menschen zum Sohn zieht und dass der Sohn der ist, der niemanden, der dann kommt, ablehnen wird. Das haben sie erkannt. Und dann beschreibt der Sohn sein Werk weiter, nämlich wie die Jünger zum Glauben gekommen sind, in den Versen, im Vers 8. Lass uns das nochmal lesen. Da sagt Jesus, denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, was? Dass ich von dir ausgegangen bin und haben geglaubt, dass du mich gesandt hast. Ja, also hier kommt wieder beides zusammen. Wir bekommen die Worte des Vaters von Jesus und Menschen nehmen diese Worte an und anerkennen die Herkunft des Messias und glauben auch, dass der Vater ihn gesandt hat. Das sagt Jesus hier. Sie haben wahrhaftig erkannt. Das ist eine zentrale Sache im Christentum. Das zu erkennen, das ist das Gegenteil, was wir bei den Menschen im Johannesevangelium gesehen haben, die ihn abgelehnt haben. Sie haben was erkannt? Dass ich von dir ausgegangen bin. Das haben sie erkannt. Jesus war nicht nur ein netter Mensch, ein Prophet, ein Weltverbesserer, sondern er ist vom Vater gekommen. Das haben sie erkannt. Ich möchte euch nochmal mitnehmen in Johannes 6. Da hat Jesus vor Tausenden gepredigt und hat sie mit Brot versorgt. Und dann heißt es, dass viele seiner Jünger nicht mehr mit ihm gingen. Warum? Gerade weil er sagte, dass er vom Vater gekommen ist. Ich bin das Brot vom Himmel gekommen. Und sie haben gesagt, du spinnst. Und dann hat sich die Spreu vom Weizen getrennt. Die Predigt war zu hart, die war zu exklusiv, die war zu ausschließlich. Sie sind gegangen. Die Jünger, für die Jesus hier betet, diese 11, die sind geblieben. Und in Johannes 8, da ist Jesus im Tempelbereich, redet mit der geistlichen Führung Israels genau auch über diese Frage seiner Herkunft. Er sagt, ich bin das Licht der Welt. Und weiter sagt er dann, in Johannes 8, Vers 14, ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe. Ihr aber wisst nicht, woher ich komme und wohin ich gehe. Und dann bezeugt er den Juden dort im Tempel, dass er vom Vater gekommen ist. Und wisst ihr, was sie fragen? Wo ist dein Vater? Das fragen sie ihn. Es war eine rhetorische Frage. Was sie eigentlich sagten, ist dies. Hey Jesus, wir kennen deinen Vater. Das ist Josef und dich haben wir im Sandkasten spielen sehen. Was erzählst du, mein Vater ist im Himmel? Und dann antwortet Jesus ihnen so. Ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Wenn ihr mich gekannt hättet, würdet ihr auch meinen Vater gekannt haben. Und dann behaupten die Juden dennoch, dass Gott ihr Vater ist. Warum? Weil sie sich auf Abraham berufen, auf irgendwas Menschliches, Weltliches. Und sagen, hier, unser Vater Abraham. Und wisst ihr, was Jesus ihnen dann antwortet? Johannes 8, Vers 42. Wenn Gott euer Vater wäre, würdet ihr mich lieben. Denn ich bin von Gott ausgegangen und gekommen, denn ich bin auch nicht von mir selbst ausgekommen, sondern er hat mich gesandt. Immer wieder geht es auf das zurück. Wer ist dieser Christus? Deswegen ist wichtig, dass wir von Jesus Christus reden, auch wenn wir mit Menschen über Gott reden. Gott ist allgemein. Jesus Christus redet hier über sich, dass er vom Vater ausgegangen ist. Was Jesus hier anerkennt und bestätigt, ist, dass seine Jünger diese Worte über seine Herkunft aufgenommen haben. Sie haben ihn mit Gott identifiziert. Das ist der Christus. Worte von Christus. Wie zu Beginn gesagt, er redet hier nicht von seinen Wundern, sondern von seinem Wort, das sie aufgenommen haben. Leute, wir brauchen nicht mehr Spektakel in dieser Stadt, wir brauchen nicht mehr Spektakel in der Gemeinde, wir brauchen diese Worte, die Leben geben und Menschen Gott, den Vater offenbaren. Die Worte brauchen wir. Und diese Worte und wie wir darauf reagieren, das ist entscheidend. Die meisten Juden hatten seine Lehre verworfen, aber seine Jünger haben sie bewahrt, sie haben sie angenommen und geglaubt. Sie haben vieles nicht verstanden, manches hat sie irritiert, aber das ist das, was er ihnen hier bestätigt. Ihren Glauben. In aller Schwachheit. Es geht aber um diese Worte, über seine Beziehung zum Vater, dass er ihnen den Vater geoffenbart hat. Das haben sie geglaubt. Glaubst du das? Dass er das Werk des Vaters tut, das haben sie geglaubt. Glaubst du das? Dass er vom Vater ausgegangen ist, das ist nicht nur ein Hinweis auf seinen Ursprung, sondern dass er wirklich den Thron verließ und auf die Erde gekommen ist, das haben sie geglaubt. Und Jesus bestätigt ihnen hier diesen Glauben. Und für diese Jünger betet er. Für die betet er. Er grenzt den Kreis ein. Und für die betet er, nicht für die anderen. Und das müssen wir festhalten. Und diese Unterscheidung halten wir oft nicht aus. Und das ist der dritte und letzte Gedanke für heute Morgen. Leute, es gibt eine Trennung in der Menschheit. Es gibt eine Trennung. Jesus zieht hier sozusagen in seinem Gebet eine geistliche Linie. Eine Linie, die trennt. Was sagt er? Ich bitte für sie. Nicht für die Welt. Und Jesus sagt hier sehr deutlich, dass er für diese Jünger, aber nicht für die Welt betet. Jesus macht einen Unterschied zwischen denen, die zu Gott gehören und denen, die zur Welt gehören. Wir würden ihn gerne auflösen. Alles inklusiv, alles harmonisieren. Jesus tut das überhaupt nicht. Jesus macht einen Unterschied. Liebe Gemeinde, da ist eine Trennung. Jesus formuliert hier in seinem Gebet eine Trennung und die Linie läuft zwischen seinen Jüngern und dieser Welt, zwischen Licht und Finsternis, Reich Gottes und Reich Satan, zwischen denen, die zur Welt gehören und zu denen, die jetzt zu Gott gehören. Da läuft die Linie durch. Ja, Jesus hat alle Menschen angenommen. Das können wir in seinem Umgang mit ihnen sehen. Und das müssen wir auch tun, das tun wir auch, weil wir waren alle da, bevor wir auf die andere Seite gekommen sind. Kein Ruhm für uns. Im Umgang mit ihnen hat er sie spüren lassen, dass er für sie da war, dass er sie ernst nimmt. Er hat Skeptiker und Gescheiterte ernst genommen und angenommen. Er hat die angeschaut, die von der Gesellschaft ausgeschlossen wurden. Ich denke nur mal an Zachäus. Er hat geredet, ist auf Menschen zugegangen, hat Begegnungen mit allen gesucht. Es gibt da in der Weise keine Ausgrenzung. Wer sagt, kommt alle zu mir, der grenzt nicht aus, oder? Auf der anderen Seite, wenn einer sagt, ich bin die Wahrheit und das Leben, dann grenzt einer doch aus. Das war beides bei Jesus zu sehen. Und dennoch ist da eine Trennung, die wir andeutungsweise erkennen können. Denk nochmal an Vers 6. Dein waren sie und mir hast du sie gegeben. Da ist eine Trennung. Warum müssen wir über dieses Spannungsfeld reden, in dem wir da als Christen, als Gemeinde stehen? Das ist wichtig. Weil wir heutzutage eins nicht wollen, Exklusivität und Ausschließlichkeit. Die Welt wird uns dafür hassen. Jesus hat das angedeutet. Wenn ihr das sagt, da kriegen wir Probleme. Unser Denken geht nur noch in die Richtung, ja, niemanden ausgrenzen, alles in zusammenkriegen. Wir sind alle gleich, wir kriegen alle unter einen Hut, alle gehören doch irgendwie zu Gott. Es geht heute um Integration, um Harmonisierung und Einheit der Religionen, ja sogar um Einheit innerhalb der Kirchen. Das steht an oberster Stelle. Das sind die Themen. Wie kriegen wir die Kirche alle wieder schön zusammen? Und damit übersehen wir diese geistliche Linie, die Jesus andeutet. Nicht, nochmal, lass uns nicht falsch verstehen, nicht, dass wir die ziehen, dass wir das tun sollen, wir sollen sie wahrnehmen. Dass der Messias diese Linie zieht, das sollen wir wahrnehmen. Jesus bietet hier nur für die, die nicht mehr sich selbst gehören, die nicht mehr in dieses Weltsystem gehören, sondern die Gott gehören, weil Gott es so entschieden hat. Für die betet er hier, nicht für die Welt. Schaut, das bewahrt uns sehr vor Hochmut und treibt uns eigentlich an, dass Menschen das Evangelium hören hier in dieser Stadt. Das ist unser Auftrag, nicht diese Linien ziehen. Das ist immer so der Spagat, wenn wir unter uns Christen reden, da machen wir immer gleich so ein dickes Ding draus, wo wir sagen, boah, und jetzt machen wir da unser Thema, wir ziehen die Linie. Nein, wir ziehen die Linie nicht. Was ist unser Auftrag? Predigt das Evangelium. Lasst Gott sein Werk tun. Das ist unser Auftrag. Und jetzt hören wir da nochmal ganz genau hin. Gerade eben hat Jesus seinen Jünger, also alle, die ihm damals nachgefolgt sind, so beschrieben. Und haben geglaubt, dass du mich gesandt hast. Das haben wir mitbekommen. Jetzt achtet mal drauf. Und dann sagt er diesen unterscheidenden Satz, ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die. Und wie setzt er den Satz dann fort? Setzt er fort den Satz mit, für die, die geglaubt haben? Nein, er sagt, für die, die du mir gegeben hast. Und wieder sind wir bei Gott. Ich bete für die, die du mir, ja, sie haben geglaubt, aber es sind die, die du mir gegeben hast. Denn sie sind dein. Der Messias, der Sohn, betet für sie und so bezeichnet er die Menschen, für die er betete, die du mir gegeben hast. Nachfolger hier in diesem Raum. Wir sind die, die der Vater dem Sohn gegeben hat. Und indem er das sagte, ich bete nicht für die Welt, macht er eine ernste Unterscheidung. Das ist eine Welt ohne Gott, ohne Hoffnung und ohne Gebet für sie an dieser Stelle. Und das steht nicht im Widerspruch zu den Gebeten, die die Apostel damals und wir heute sprechen für die Errettung von Menschen. Paulus betet sehr wohl für Menschen in dieser Welt, besonders für sein Volk die Juden. Römer 10, Vers 1. Wisst ihr, was er da sagt? Brüder, das Wohlgefallen meines Herzens und mein Flehen für sie, für die Juden, zu Gott ist, dass sie errettet werden. Beten wir für diese Stadt, dass Menschen errettet werden? Hier betet Jesus aber nur für die Seinen. Die hat er jetzt im Blick, die in dieser Welt zurückbleiben und die sein Werk nun bald fortsetzen sollten, damit das Evangelium die ganze Welt erreicht. Das ist der Gedanke. Für die betet er. Und dort bittet er für sie, dass der Vater sie bewahren und heiligen soll. Das werden wir nächste Woche sehen. Das heißt, ihrer Stellung nach waren diese Jünger aus der Welt herausgenommen, aber kamen dann nicht in ein Vakuum, in eine neutrale Zone, sondern nun gehören sie Gott. Wenn ihr euch an die Geschichte erinnert, Israel in Ägypten, lass mein Volk ziehen. Das ist aber kein Punkt. Warum? Damit es mir diene. Neue Herrschaft. Das heißt, Christen sind aus dem System der Welt mit der sich auflösenden Moral, mit dem Suchen nach dem Sinn, nach Reichtum und Glück herausgerufen worden. Das sind nicht mehr unsere Top-Themen. Geheiligt zu sein bedeutet, dass wir abgesondert sind für Gott. Und wir sollten daher nicht gleichzeitig an zwei Orten sein und ein bisschen hin und her hüpfen. Wie können wir noch alles irgendwie mitnehmen? Das ist eine Trennung. Für diese Heiligung im praktischen Leben seiner Apostel wird Jesus noch beten. Nächste Woche werden wir da drauf schauen. Ja, wir leben in dieser Welt, aber wir sind nicht mehr von der Welt. Christen können sich da nicht eins machen mit dem System. Das passt nicht mehr. Und dann nennt Jesus noch einen weiteren Grund, einen letzten. Er betet wegen des gemeinsamen Besitzes von Vater und Sohn. Er sagt, alles was meines ist dein, was deines ist mein und ich bin in ihnen verherrlicht. Die Jünger gehören wem? Dem Vater und dem Sohn. Und diese Aussage im Gebet zeigt sein Gleichsein mit dem Vater. Immer wieder hat er es betont. Immer wieder. Also die Apostel damals, alle damaligen Jünger, aber auch wir heute, wenn wir Christen sind, gehören dem Vater und dem Sohn. Paulus schreibt in 1. Korinther 3, alles ist euer, ihr aber seid Christi, Christus aber ist Gottes. Auf einmal werden all die Nachfolger, die Gott gehören, mit hineingenommen in diese Beziehung des Dreieinen Gottes. Und an anderer Stelle sagt er, dass sogar unser Körper und das, was wir damit tun, ihm gehört. 1. Korinther 6, Vers 19. Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Und die Begründung ist was? Vers 20. Ihr seid um einen Preis erkauft worden. Ihr seid um einen Preis erkauft worden. Und dadurch, weil der Sohn bereit sein wird, ans Kreuz zu gehen, er ist ja kurz vorm Kreuz, ist der Sohn in denen, die ihm nachfolgen, verherrlicht. So endet dieses Gebet an dieser Stelle. Das ist eine Aussage des Sohnes als Tatsache formuliert. Ich bin in ihnen verherrlicht, nicht es könnte sein. Ich bin. Und dieser Teil des Gebets zeigt eine Folge dieser neuen Zugehörigkeit. Er wird in ihnen und durch sie verherrlicht. Das wird passieren. Und wisst ihr, wo wir da konkreter lesen, wie das passiert? In der Apostelgeschichte. In der Apostelgeschichte sehen wir, wie das auch Kreise zieht, was da passiert ist. Dieses Ich bin in ihnen verherrlicht wird dazu führen, dass sie von der Welt aber gehasst werden. Deswegen wird Jesus, nächste Woche schauen wir drauf, seinem Gebet nochmal eine andere Richtung anschlagen, für was er dann betet. Also, wie schreibt Paulus in 2. Korinther 4, Vers 6, derselbe Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis soll Licht hervorstrahlen, der hat es auch in unseren Herzen hell werden lassen, sodass wir in der Person von Christus den vollen Glanz Gottes Herrlichkeit sehen. Ich möchte abschließen mit der Frage, siehst du deiner Rettung, die Herrlichkeit Gottes. Siehst du in deiner neuen Zugehörigkeit Herrlichkeit Gottes? Oder ist das schon so standardmäßig? Ja, wir treffen uns jeden Sonntag in der Gemeinde. Das hier ist Ausdruck unserer neuen Zugehörigkeit. Oder hüpfen wir noch zwischen den Welten hin und her, das Herrliche und Schöne und Unfassbare liegt in der Tatsache, jetzt und für immer zu Gott zu gehören. Vers 3 nochmal, dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das ist unser neues Zuhause, Erkenntnis Gottes, dort wohnen wir. Wir gehören ihm nicht nur, weil wir, wie alle Menschen, weil er unser Schöpfer ist, sondern weil er unser Retter ist, gehören wir ihm ewig. Das ist der Unterschied, das ist die Linie. Gott gehören, zu Gott gehören, ist ein Vorrecht. Nochmal einen Einstieg von Jonathan einzugehen. Dieses Recht wurde uns geschenkt. Wir haben es nicht verdient. Ich schließe mit einem Wort aus 1. Petrus 2. Als Erinnerung. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch berufen hat aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Amen.